Gibt es Einwände gegen den Text? Kann ja mal sein, dass so ein Text in der Bibel gelesen wird und man so merkt, oh nee. Geht mir manchmal so. Habe ich irgendwie Gewissensnöte, so erstaunlich. Geht es euch so mit dem Text? Es ist jetzt ein bisschen Überfall, machen wir ja sonst auch nicht so, aber ich dachte so, manchmal geht einem das so mit Texten, wo man so sagt, oh, das ist sowas von richtig, auch so wenig überraschend irgendwie, beten sollen wir und Hoffnung haben ist gut und lieb sollen wir sein. Und manchmal ist das so, bei solchen Texten, dann rauschen die so vorüber und man steht so ein bisschen achselzuckend davor und sagt, ja, stimmt, aber das wusste ich jetzt vorher irgendwie auch schon. Dieser Text ist spannend. Eine Vorbemerkung, die Hälfte des Textes werden wir heute nicht behandeln und das ist der spannendere Teil. Gut, müsst ihr jetzt mit zurechtkommen. Ich habe das hier mal so, das ist der ganze Text und jetzt mal das Spannende zusammengefasst. Da stehen so Dinge wie, segnet eure Verfolger. Verflucht sie nicht, rächt euch nicht, vergeltet nicht Böses mit Bösem und so weiter. Und man merkt offenbar, schreibt der Paulus hier an Leute, für die das Realität ist. Verfolgung ist sichtlich kein Fremdwort für die Gemeinde in Rom. Da gibt es Widerstand gegen diese neue Lehre. Kein Wunder, Rom ist die Hauptstadt. Hier ist der Kaiser des römischen Imperiums zu Hause. Ja, in der Großstadt ist immer ein bisschen toleranter als anderswo. In Rom, da ist es bunt, da kannst du deine Orgien feiern, da kannst du im Zirkus Unterhaltung suchen, da gibt's richtig schrille Typen. Das ist nicht wie auf dem Land, wo jeder gleich auffällt, der ein bisschen anders aussieht. Aber die Verehrung eines Gekreuzigten, also das ist schon schräg. Man verehrt die Sieger, die Gewinner, die Erfolgreichen. Ja, und das ist nicht nur schräg. Wurde Jesus von Nazareth nicht von unseren Soldaten eigens hingerichtet? Da gab es doch vermutlich Gründe. Ein Unruhestifter, der die Macht des Kaisers in Frage stellt. Nicht dem Kaiser komme Verehrung zu, bei dem braucht man bloß gehorchen. Nein, Verehrung, Ehre, Hingabe, das gebühre allein Gott, ihm, dem einzigen, wahren Gott, dem gehöre das Leben. Ja, und da hört die Toleranz dann irgendwann auf. Das ist ja jetzt kein Spaß mehr. Die Autorität, die Gottgleichheit des Kaisers in Frage stellen. Naja, und wenn eurem Gott euer Leben gehört, dann gebt's ihm doch zurück. So wie euer Jesus das gemacht hat. Und es gab hier und da spektakuläre Hinrichtungen. Petrus, der Leiter der frühen Christengeheit, wird einige Zeit später dazugehören. Noch einige Zeit später vermutlich Paulus selbst. Und hören wir das mal auf diesem Hintergrund. Segnet, die euch verfolgen. Verflucht sie nicht. Vergeltet nie Böses mit Bösem. Das passt nicht zu Christus. So hat unser Herr das nicht vorgelebt. Soweit euch das möglich ist, haltet mit allen Frieden. Pflegt Gemeinschaft mit allen Menschen, egal welchen Glaubens. Und wenn sie traurig sind, dann weint mit ihnen. Und wenn sie lachen, dann lacht mit. Zieht euch nicht zurück. Redet nicht von denen da draußen, als seien sie eure Feinde. Versucht eure Freunde durch eure Liebe, eure Feinde durch eure Liebe zu gewinnen. Macht man sich mal klar, das ist mit der Tinte von einem geschrieben, der das schmerzvoll wird durchleben müssen. Und dann ist es schon spannend, ne? Ist aber nicht unser Thema heute. In der einen Hälfte hat man den Eindruck, in diesem Text, da geht es um das Verhältnis der Christen zu denen, zu der Gesellschaft, zu denen um sie herum und in der anderen Hälfte, und das sehen wir jetzt hier, um das Verhalten innerhalb der Gemeinde. Ich habe den Vers 15 mit den Tränen, dem Mitweinen, dem Mitlachen in beide Abschnitte, weil ich glaube, das gehört auch in beide Abschnitte. Eure Liebe sei aufrichtig, ungeheuchelt. Habt ihr das schon mal gewusst? Man kann Liebe auch heucheln. Spannend. Liebt euch von Herzen, sagt er, als Schwestern und Brüder. Wiederholt er also nochmal. Übertrefft euch an Wertschätzung. Lebt Gastfreundschaft. Ich muss mich mal eben jetzt so umschauen, ob ich diese Liebe so entdecken kann. Jetzt mir gegenüber. Einige gucken hier in den ersten Reihen, muss ich sagen, sehr freundlich. Ab Reihe 7, da ist mein Urteilvermögen, ist es ein bisschen schwer dann zu, da könntet ihr wahrscheinlich, ihr da hinten könnt euch ganz entspannen. Also ihr könnt heucheln, ich würde es nicht merken. Ahnt ihr so ein bisschen, worauf ich hinaus will? Das ist in einer größeren Gemeinschaft ein bisschen schwierig, das zu leben, was der Apostel hier sagt und als Maßstab auf uns aufträgt. Mit aufrichtiger, ehrlicher, inniger Liebe, die ganz praktische Auswirkungen hat. Ab einer bestimmten Größe wird das schwierig. Manche Rockstars, die scheinen das hinzubekommen, wenn sie in die volle Arena rufen, I love you, ich liebe euch alle. Und wenn du dann sagst, ah, das ist super. Ich habe gerade eine Überschwemmung in meinem Keller, weißt du? Und ich, dass du mich jetzt liebst, das ist super zu wissen. Merkst du schon, das hat er wahrscheinlich nicht so gemeint. Aber Paulus meint das so. Liebe sehr konkret. Drückt sich aus in Gastfreundschaft, Hilfe im Notfall, Gebet füreinander, in Demut, in Zuhören, voneinander lernen. Und ich sage euch, das kriegen wir so hier nicht hin. Nicht ohne Struktur. Wir sind jetzt so 400 Menschen. Ich meine, wir könnten uns jetzt alle davon erzählen, was wir so mitgebracht haben. Und dann könnten einige sagen, ja, ich habe gerade ganz doll Angst vor Ansteckung und ich wasche mir viel mehr die Hände. Und jemand anders würde sagen, in meinem Beruf, da ist im Moment ganz schwierig, ich habe Sorge, dass ich meinen Job verliere. Jemand anders würde sagen, ich bin verliebt, seid umschlungen. Ja, aber schon allein das Umarmen mit allen gemeinsam, das ist schwierig. Aber es ist wichtig, dass das ausgesprochen wird. Und jetzt redet erstmal nur hier einer hier vorne. Ist auch manchmal schön. Aber es ist unterschiedlich, ob hier einer von Liebe redet oder ob Liebe praktiziert wird. Und jetzt kommen wir auf die wichtige Funktion von Kleingruppen. Vielleicht haben es einige schon geahnt. Kreise von Menschen, in denen man zusammenkommt. In den Häusern oder in der Kirche, wo man sich kennt oder sich kennenlernt und leichter versuchen kann, das umzusetzen, was Paulus hier als christliche Grunderfahrung beschreibt. Wo man sagt, du guckst gerade traurig, ist was? Soll ich dir mal erzählen, was in dieser Woche so besonders bei mir war, wo mein Herz gehüpft hat? Oder mit solchen Fragen wird Liebe konkreter, wird Gemeinschaft spürbar und anschaulich. Und natürlich soll und wird und muss das auch im Gottesdienst vorkommen. Die Gemeinde soll das leben, aber das hat Grenzen. Keiner von uns kann sich um alle kümmern. Das schaffen wir nicht, auch mit der Hilfe von Hauptamtlichen, nur ganz begrenzt. Wir brauchen dringend kleine Gruppen, wo es überschaubar ist, wo man Leben miteinander teilt. Und das ist unser heutiges Thema. Ich war im letzten Herbst in Rom, eine ökumenische Studienfahrt. Und an der einen oder anderen Stelle haben mich die Eindrücke bewegt und berührt. Zum Beispiel auf der ältesten Straße der Welt spazieren zu gehen, der Via Appia Antica, über 2000 Jahre alt. Da sind Steine im Boden, die sind seit über 2000 Jahre alt. Und das ist die einzige Einfahrt, die einzige antike Einfahrtstraße nach Rom. Da habe ich mir klar gemacht, hey, da ist Paulus drüber gegangen. Und Petrus auf diesen Steinen, hast du den zum Teil auch angesehen. Spannend aber auch dann die Veränderung zu sehen, die das Christentum im 4. Jahrhundert erfahren hat. Das wusste ich aus Büchern, aus dem Studium, aber das zu erfahren, das hat nochmal eine andere Dimension. Man kann in Rom Katakomben besuchen, wo Christen beerdigt wurden und wo sich in Verfolgungszeiten Christen heimlich zurückgezogen haben. Und man kann in Gebäude gehen, in denen aller Wahrscheinlichkeit nach sich Hausgemeinden getroffen haben. Die sind teilweise noch erhalten. Man hat das nie abgerissen, die alten Häuser, sondern hat immer in Rom ein neues obendrauf gebaut. Müsst ihr mal, kannst du bis zu 3 Häuser übereinander gucken. So und nur so konnten Christen bis ins 4. Jahrhundert ihren Glauben leben. In kleinen Gemeinschaften. Und dann im Jahr 313 der Paukenschlag. Man weiß es gar nicht. War es Kalkül oder war es eine echte Erweckung? Jedenfalls der Kaiser bekehrt sich. Konstantin. Er hat einen Christustraum und gewinnt am Tag darauf die Schlacht gegen seinen Konkurrenten. Und er sagt, eine Religion, die so gut funktioniert, die sollte jeder haben. Und man mache sich das mal klar. Bis gestern war das Christentum noch verboten, allenfalls geduldet. Es gab viele Märtyrer. Und kurze Zeit darauf, offiziell im Jahr 380, wird es zur Staatsreligion. Was das für eine Veränderung bedeutet. Und der Glaube der Ausgegrenzten, der Sklaven, der Verfolgten transformiert sich zu einer Religion der Herrschenden und der Machthaber. Konstantin lässt kurze Zeit nach seiner Bekehrung mitten in Rom eine riesige Kirche bauen. Die erste ihrer Art. Sieht aus wie ein Palast, ein Haus für Jesus, ein sehr großes Haus für Jesus. Und kurz darauf wird vor den Stadtmauern noch eine Kirche gebaut für Petrus und noch eine für Paulus. Und so entwickelt sich die Kirchengeschichte zur Kirchenbaugeschichte. Und wenn man sich mal überlegt, wo wäre die Geschichte hingegangen, wenn der Kaiser nicht diese Jesuserscheinung gehabt hätte oder wenn er nicht am nächsten Tag gewonnen hätte, oder das alles für einen Traum gehalten hätte. Jedenfalls wäre es anders. Vielleicht könnten wir uns nur irgendwo heimlich treffen, wie die Christen im Iran, in Hauskirchen. Vielleicht hätten wir auch nie von Christus erfahren, weil wir natürlich auch von der öffentlichen Verbreitung und Missionierung durch Kaiser und Päpste profitiert haben. Viele Fragen. Spannend. Und man kriegt keine wirkliche Antwort. Aber wahrnehmen sollte man das immerhin. Und klar ist, die Urchristenheit kennt keine Kirchen. Große Gebäude, in denen man wie wir einmal die Woche zusammenkommt, um seinen Glauben zu pflegen. Gut, machen jetzt immer weniger Leute, aber man kann ja. Paulus würde sich wundern. Er würde sich die Augen reiben, wenn wir ihm erzählen, wie wir das heute machen. Wie, Kirche ist ein Haus? Ein Gebäude für euch? Kirche ist Gemeinschaft. Miteinander. Gelebte Liebe. Kyriake, die zum Herrn gehören. Das ist doch Kirche. Kann man mal drüber nachdenken. Und nun sind wir Menschen ja sehr unterschiedlich. Einige von uns sind beziehungsorientierter, andere nicht so sehr. Wisst ihr das ungefähr so von euch? Ist hilfreich, um so durchs Leben zu kommen. Bin ich eher ein bisschen beziehungsorientierter oder eher so sachorientiert? Und das hat natürlich auch auf unseren Glauben große Auswirkungen. Und ich weiß, es gibt Leute unter uns, die sagen, bloß gut, dass das Christentum nicht mehr nur so in kleinen Gruppen gelebt wird, so in Kuschelgruppen, wo man mich ständig fragt, wie es mir geht. Ja, also ich mag die gar nicht. Ich will Information, Lehre, mir geht's um Stoff für die grauen Zellen. Das ist Nahrung für meinen Glauben. Kleingruppen, Hauskreise, nichts für mich. Und völlig klar, keiner muss in eine Kleingruppe, in einen Hauskreis. Ihr könnt alle, so wie ihr seid, wieder nach Hause gehen, müsst euch nie einer Kleingruppe anschließen. Obwohl, nein, also wirklich nicht. Aber das ist doch, glaube ich, wichtig für uns alle. Glaube, Gottvertrauen ist Beziehungssache. Die Sache mit Gott ist nicht rein nüchtern. Das ist nicht eine Sache der richtigen Lehre. Glaube, Christentum hat mit Erfahrung, mit Lieben und Geliebtwerden zu tun. Und dazu muss ich euch jetzt mal eine Erfahrung aus der modernen Hirnforschung weitergeben. Man hat mal versucht, wissenschaftlich herauszufinden, was fühlen eigentlich fromme Menschen? Wie kann man nüchtern verstanden das fassen, was da passiert? Haben Neurologen sich Gedanken gemacht? Da reden also Menschen davon, sie hätten Gott gefühlt, sie hätten ihn erfahren, sie hätten den Eindruck seiner Nähe gewonnen. Ja, und was ist das nun? Sind das alles Spinner? Passiert da irgendwas im Gehirn? Und man hat Menschen untersucht, Gläubige und Nichtgläubige, um zu schauen, in welchen Arealen des Gehirns geht da was beim Beten, bei der Pflege des Glaubens. Und dann hat man folgendes Experiment gemacht. Man hat gläubige Menschen, Psalm 23 lesen lassen, der Herr ist mein Hirte, diese Passage, und nichtgläubige Menschen. Und dann hat man Gehirnströme gemessen. Gibt es einen Unterschied? Erleben Leute da wirklich was, wenn sie mit Gott verbunden sind? Und man konnte das feststellen und hat es wissenschaftlich ausgewertet. Ja, tatsächlich. Da lässt sich im statistischen Mittel betrachtet von außen messen, ob ein Gläubiger liest oder ein neutraler Mensch, unbetroffen. Bei Gläubigen gibt es ungefähr hier eine besondere Hirnaktivität. Witzigerweise hier, mitten hinter der Stirn. Wenn die beten oder wenn die einen ergreifenden Text lesen, dann ist messbar, dass sich da was tut. Das färbt sich dann so bunt ein. Und hier an dieser Stelle, genau an dieser Stelle, da empfinden wir auch Gemeinschaft, Verliebtsein. Beziehung spielt sich in der gleichen Hirnregion ab. Jetzt gibt es natürlich auch bei Nichtgläubigen eine messbare Aktivität des Gehirns, wenn sie den gleichen Text lesen, aber eben da, wo Buchstaben verknüpft werden, wo es um das Rationale, um das Verstehen geht. Bei Gläubigen geschieht hier was im Bereich Beziehung, Gemeinschaft, wo man Geborgenheit erlebt, Liebe fühlt. Wer mehr wissen will, kann sich Bücher dazu kaufen oder danach googeln, zum Beispiel unter dem Stichwort Neurotheologie. Dr. Michael Blume hat sich damit befasst, wer da mal ein bisschen weiter forschen will. Warum mache ich jetzt so einen weiten Ausflug? Weil Gemeinschaft, Beziehung, Austausch kein Luxus ist für Christen. Nett, das auch noch zu haben, aber eigentlich ist die Verbindung mit Gott ja was ganz anderes. Nein, offenbar ist Gottvertrauen Beziehung. Genau an der Stelle spielt sich das ab, wo auch sonst Beziehung erlebt wird. Und es ist sachgemäß, wenn wir unseren Glauben mit anderen teilen, wenn wir im engen Austausch mit anderen sind, denn so wird das Gottesverhältnis konkret. Vermutlich ist das so, wer ein unterkühltes Verhältnis zu seinem Nächsten hat, wem das nicht so liegt, Beziehung, Austausch, Liebe, der wird auch mit Gott nicht so schnell warm. Über Bücher und Informationen allein ist es schwer, das zu leben, was nach Jesus das wichtigste aller Gebote ist. Der sagt, liebe Gott den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Sagt Jesus, das ist das Wichtigste, zusammengefasst in zwei Sätzchen, die ganze Bibel. Ein weiter Ausflug zurück zu uns heute und dem heutigen Thema kleine Gruppen. Paulus macht es ja ganz, ganz praktisch. Eine Art Qualitätscheck von Gemeinschaftsleben. Weint mit den Weinenden, freut euch mit den Fröhlichen. Wann hast du dir das letzte Mal den Bauch gehalten vor Lachen, weil du mit Menschen Gemeinschaft hattest? Geht das in der Kleingruppe? Könnten wir gleich mal einen Check machen mit euren Gruppen da. Wann hast du zum letzten mit anderen geheult, weil es dich so angerührt hat, was andere zu sagen hatten oder was du vielleicht auch selbst beigetragen hast? Sollte möglich sein in Gruppen, in denen Christen Gemeinschaft pflegen. Denn vor Gott kannst du und brauchst du kein Theater spielen. Der kennt dich und er hält dich aus. Und deine Glaubensgeschwister versuchen dann, es ihm nachzumachen. Es ist schön, wenn wir hier miteinander lachen, in der Gemeinde. Ich finde Gelächter in der Kirche super, aber das geht auch nicht jeden Sonntag. Und wenn hier geweint wird, es ist immer mal so, dass der eine oder andere Tränen vergießt. Und das ist schön, aber irgendwie möchtest du das auch nicht jede Woche machen, weil dann denkst du, dann gucken die alle auf mich und denken, ich bin eine Heulsuse oder ich habe es ganz besonders schwer. Das geht ja auch irgendwie nicht. Also könnt ihr ruhig, aber ich weiß, ich ahne, es ist nicht so leicht. Aber in einer überschaubaren Gruppe, wo Vertrauen herrscht, wo das aufgefangen werden kann. Also ich werbe sehr für das Thema und ich lade ein, dass wir Ausschau halten nach einem anderen Menschen oder nach einer Gruppe, wo das gelebt wird, was Paulus sagt. Denn Gott ist Liebe, ganz konkret, ohne Abstriche. Amen.